möchte heute an diesem Osterfest mal über einen Menschen sprechen, der dort vorkommt und dessen Geschichte man immer liest, wenn man die Bibel liest über Ostern, aber über den eigentlich so in Predigten, meine ich, oft oder über den sehr wenig gesagt wird. Also ich habe noch nie über ihn gepredigt und ich mache das ja schon ein paar Tage. Die Predigt heißt Der doppelte Tausch. Und ich lese einmal einen Text aus der Ostergeschichte, und zwar also aus der Kar- und Ostergeschichte, Markus 15, die Verse 6 bis 15. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich, jemand zu begnadigen, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von Neuem an die Menge. Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt, wollte er wissen. Lasst ihn kreuzigen, schrien sie zurück. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter, lasst ihn kreuzigen. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Nun feiern wir ja in unserer Gemeinde heute den Ostersonntag. Und es geht ja eigentlich um die Auferstehung Jesu. Aber ich möchte das ganze Geschehen an diesem Wochenende nochmal so zusammen in den Blick nehmen. Wer war Barabbas? Es gibt zwei Traditionen, wenn es um den Umgang mit Barabbas geht. Die eine, in der bin ich so groß geworden, Barabbas war ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Er war ein Mörder, er war ein ganz, ganz böser. Und der sollte gekreuzigt werden, bestraft werden. Und das war bestimmt auch richtig so. Gut, heute haben wir es nicht so mit Kreuzigen oder mit Todesstrafe, aber Barabbas hatte schon verdient. Aber es gibt einen zweiten Gedanken und der ist mir sehr viel sympathischer und ich finde ihn auch realistischer. Barabbas war ein Freiheitskämpfer Israels und er stand in der Tradition eines Gideons, eines Davids, einer Deborah. Denn immer wieder kamen mal andere Völker und haben einfach Israel geklaut. Die waren einfach da und haben die Juden geknechtet, haben sie bestohlen, haben sie bereichert und die Juden verstanden sich als das Volk Gottes. Das durften die nicht. Und immer wieder stand dann jemand auf, wie ein Gideon, berufen von Gott, und führte Israel in die Schlacht. Ja, und da wurde getötet. Und so gehörte Barabbas zu einer Gruppe, man nannte sie die Zeloten, also die Eifrigen, die Übereifrigen, die Anschläge ausführten, die Römer töteten oder jüdische Volksverräter, wenn sie das so empfanden. Und Barabbas war für viele ein Held. Witzig ist ja, dass in manchen Grundtexten unserer Bibel er einen Doppelnamen hat. Man nennt ihn auch Jeshua Barabbas, Jesus Barabbas. Das heißt, die Menschen konnten sich zwischen zwei Jesus entscheiden an dem Tag, wen sie gekreuzigt sehen wollten und wen sie frei sehen wollten. Barabbas war ein Freiheitskämpfer in der Tradition des Alten Testaments. Und was man wissen muss über diese Zeit, die Zeit Jesu, ist, dass die Juden den Messias jetzt erwarteten. Wir Christen, wir erwarten die Rückkunft Jesu seit 2000 Jahren und wir warten immer noch. Und das hat er auch gesagt, es kann sich hinziehen, wir sollen die ganze Zeit bereit sein. Bei den Juden war das anders. Daniel hatte ziemlich genau auf das Jahr vorausgesagt, wann er kommen würde. Und es war eine Aufregung im Volk um die Geburt Jesu rum. Und man guckte in alle Richtungen, ist er das oder ist er vielleicht das oder ist er vielleicht das? Dass auf einmal jemand aufstand und durch das Land reiste und predigte und Wunder tat, das war total angesagt. Ja, das war total, was passierte. Oder eben auf zelotischer Seite, dass man zu Gewalt aufrief und sagt, das Reich Gottes kommt jetzt, wir müssen die Römer schlagen, Gott wird uns den Sieg über die Römer geben. Aber Jesaja sagte, man würde ihn Friedefürst nennen. Und er würde ein ewiges Friedensreich bringen. Und er würde Versöhnung bringen. Und das war ja die Botschaft Jesu. Und das ist ja das, wo auch dann das Neue Testament kommt, was ja ein ganz, ganz neuer Ansatz ist. Etwas, worauf man zugelebt hat, menschheitsgeschichtlich, die Menschen zu erlösen und sie in Liebe und Vergebung zu führen. Und dass das Volk Gottes auch versteht von Anfang an, dass sie ein priesterliches Volk sind. Das heißt, dass sie einen Dienst haben an anderen Völkern. Es heißt nicht, dass sie besser sind als andere Völker. Das heißt nicht, dass sie so eine Art menschlicher Adel sind. Das ist doch das Denken eines Stammesgottes. Die Midianiter hatten ihren Gott, die Juden hatten ihren Gott. Nein, sondern dass in Abraham alle Völker gesegnet werden sollten und alle Völker zu Christus kommen sollten. Und die Menschen an diesem Tag entschieden sich für Barabbas, den Freiheitskämpfer, aus Neid der hohen Priester, das sagt die Schrift hier eindeutig, und weil man Jesus einfach als zu mächtig und zu einflussreich empfand. Ich möchte drei Dinge kurz sagen, drei Punkte, die ich unterstreichen möchte, die mir so aufgefallen sind. Das erste ist, Jesus stirbt für Barabbas. Und ich finde, das ist das Evangelium ganz, ganz anschaulich gemacht. Die Römer waren schon eine ziemlich heftige Besatzungsmacht. Wenn ihr euch das vorstellt, das Passafest, das heiligste Fest der Juden, wird dazu benutzt, Kreuzigungen durchzuführen von Juden. Vor aller Augen dort in Jerusalem. An diesem großen, das ist wie... Ja, in Deutschland ist es ja leider oder in der westlichen Welt eher so Weihnachten geworden, wenn wirklich alle so in Weihnachtsstimmung sind. Eigentlich ist ja Ostern das größte christliche Fest. Aber wenn alle so in dieser Stimmung sind und so und die Römer sagten, ja genau, dann machen wir nochmal klar, wer hier Chef ist. Und dann kreuzigen wir nochmal so Typen wie Barabbas, so Aufrührer und so, die den Menschen die Hoffnung ins Herz legen, dass die Römer besiegt werden könnten. Was für ein Gedanke. Aber atmosphärisch war das Ganze auch sehr immer am Kippen, weil es gab immer wieder Aufstände, es gab immer wieder Gewalt, es gab immer wieder, und dann, das ist so Zuckerbrot und Peitsche, typisch römisch, sagten sie, okay, aber einen geben wir euch frei, euren Lieblingshelden, ja, den lassen wir frei, den kreuzigen wir dann doch nicht, um das Volk irgendwie dann wieder so ein bisschen zu bewiegeln und an die Seite zu kriegen, um bei guter Laune zu halten. Das Kreuz für Barabbas war schon angefertigt, das stand schon da. Er war verurteilt und er würde als einer von dreien in der Mitte dieser anderen beiden sterben, als Aufrührer, Freiheitskämpfer und aus römischer Sicht als Mörder. Und Jesus übernimmt sein Kreuz. Jesus stirbt quasi an seiner Stadt, da wo Barabbas hätte hängen sollen, da hängt Jesus. Und genau das ist ja das, was wir glauben. Genau das ist ja das Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist. Es gibt verschiedene Lieder mit dem Titel Ich bin Barabbas. Ja, das bin ich. Ich habe auch manches gut gemeint. Der Freiheitskämpfer ist auch schon immer in mir angelegt gewesen. Ich bin Barabbas. Ich brauchte es, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Jesus stirbt für Barabbas. Als der Barabbas dann gehen durfte, wie hat er das wohl aufgenommen? Ich nehme mal an, ganz fromm. Er hat gesagt, Halleluja, ich habe so gebetet. Und jetzt darf ich frei sein. Jetzt darf ich wieder, ne? Das ist eine Bestätigung Gottes meiner Berufung, die Römer aus diesem Land zu werfen und so weiter. Und er hat sich dolle gefreut. Aber etwas später, nämlich als Jesus auferstanden war, so sagen es einige außerbiblische, aber sehr glaubwürdige Quellen, hat Barabbas sich bekehrt. Er hörte, dass Jesus wieder lebt. Auf einmal verstand er, ja, das war ein Riesengeschenk an ihn, aber nicht, um weiter ein Aufrührer zu sein und Menschen umzubringen, sondern es kommt etwas Neues, ein neues Testament, wo es um Liebe, um Vergebung geht, um Versöhnung zwischen allen Menschen auf dieser Erde, um ein Friedensreich, das Jesus Christus kam zu bringen. Und er hat das angenommen und er wurde ein Nachfolger Jesu. Was für eine wunderschöne Geschichte, was für ein wunderschöner Gedanke. Er hat verstanden, ich bin Teil einer gefallenen Schöpfung und egal wie gut ich es meine, ich bin ein Sünder und ich habe Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Ich meine, wenn man den Tod Jesu sieht und Markus hat hier eine sehr nüchterne Zusammenfassung, Pilatus hat das voll durchschaut, es war der pure Neid. Es war nicht irgendwas, was er gesagt hat, es war nicht seine Theologie, es gab viele Theologien, es gab viele Messias, es gab viele Prediger, die wurden alle nicht gekreuzigt. Aber dieser hier, der die blinden Augen öffnete, dem das Volk in Strömen nachzog, der nach Jerusalem einzog, wir haben es gesehen, auf einem Esel, und sie feierten ihn so hart, den König der Juden. Das wurde jetzt gefährlich für ihre Machtposition. Und aus Neid Und soll ich euch mal was Schlimmes sagen? Ich bin auch manchmal neidisch und sage da manchmal doofe Sachen, richtig doofe Sachen. Warum? Weil ich ein Mensch bin und weil wir Menschen manchmal Fehler machen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und das hat Barabbas verstanden, dass Jesus ja für ihn gestorben ist, aber noch viel mehr, als er am Anfang verstanden hatte, sondern um ihn zu erlösen, um aus ihm einen neuen Menschen zu machen. Barabbas wird ein Jünger Jesu, folgt ihm nach und die Geschichte sagt, dass er nach Rom zog und dort das Evangelium verkündet hat und Jesus nachgefolgt ist dort in Rom. Und dort in Rom hat er gepredigt und wurde von den Römern verhaftet und gekreuzigt. Krass, oder? Er endet an einem römischen Kreuz, dieser Barabbas, weil er das Evangelium verkündet hat. Nero, der Kaiser Nero, das war die schlimmste Christenverfolgung aller Zeiten, viele sagen bis auf den heutigen Tag. Das war so grausam, das war so brutal. Man wurde gekreuzigt, Petrus, so sagt die Geschichte, wurde gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Viele sagten, dass Nero seine Gärten beleuchten ließ mit Kreuzen, mit Christen, die mit Pech übergossen waren und als lebendige Fackeln. Und er ging da durch seinen Garten und da hingen überall brennende Christen. Und es gibt andere historische Quellen, die sagen, viele von ihnen sangen und lobten Gott. Es steht alles nicht in der Bibel, aber es heißt ja nicht, dass es alles nicht wahr ist. Ich finde den Gedanken wunderschön. Also, der erste Punkt war, Jesus stirbt für Barabbas. Der zweite Punkt ist, Barabbas stirbt für Jesus. Er stirbt, weil er ein Jünger Jesus ist, weil er an Jesus glaubt und weil er ihm nachfolgt. Er gibt sein Leben jetzt für den, der sein Leben für ihn gab. Was für ein Gedanke. Und das bringt mich an den Punkt, darüber nachzudenken, dass Jesus anzunehmen als meinen Herrn nicht nur mit meinem persönlichen Vorteil zu tun hat. Wenn ich Christ werde, ja, dann erwarte ich, dass Gott auch ein Versorger ist und dass ich meine Not mit ihm teilen darf und dass er eingreift und dass er mir hilft und dass mein Leben schöner und besser wird. Ich denke, das ist völlig richtig und das dürfen wir auch. Aber es gibt noch etwas anderes und das ist keine andere Seite. Es ist eigentlich die gleiche Seite, weil sie macht uns... Uiuiui. Dies ist nicht so eine charismatische Gemeinde. Ja, könnte man ja meinen, ne? Ich hatte gerade auch so den Reflex, wow, heute habe ich aber eine Salbung. Wo habe ich jetzt mein Fahrrad gepackt? Ja, also es geht nicht nur um den menschlichen Vorteil, sondern es geht auch darum, dass wenn wir Jesus begegnen, er sein Reich in unser Herz legt. Und wir dieses Friedensreich dafür eintreten wollen, genau wie er dafür eingetreten ist. Das ist unser Auftrag. Dass wir Menschen lieben wollen, egal wer sie sind und was sie getan haben. Dass wir Frieden bringen wollen, dass wir Versöhnung wollen, dass wir das Evangelium mit Menschen teilen, dass wir die Liebe Gottes teilen, wo wir nur können. Das ist nicht irgendwie ein Auftrag, der gehört ja auch noch dazu, steht im Kleingedruckten, sondern das wird unsere Leidenschaft. Und Tausende von Märtyrern, Tausende und Tausende und Tausende von Märtyrern, auf deren Schultern wir heute stehen dürfen nach 2000 Jahren, sind für Jesus Christus in den Tod gegangen. Der, der für sie gestorben ist, sie sind dann für ihn gestorben. Und zwar aus freien Stücken und weil sie es wollten, weil sie Jesus liebten und weil ihr Leben nicht mehr nur darum ging, schön Ostern zu feiern und den Braten und ein nettes Leben zu haben, sondern eine Revolutionsarmee der Liebe Gottes zu sein, denn das ist, worum es geht. Es heißt in Hebräer 2, Vers 12, Vers 2 über Jesus, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Und das gilt für alle seine Nachfolger, die für Jesus gestorben sind. Dass sie voller Freude auch in diesen Tod gehen durften. Heißt ja nicht, dass es nicht wehtat, heißt ja nicht, dass es nicht schrecklich war. Aber es gab etwas darüber, nämlich eine Freude, wir werden dieses Reich Gottes sehen auf dieser Welt. Wir werden mit Christus regieren, der Kopf des Teufels ist zertreten, Jesus hat gewonnen und er wird wiederkommen und sein Reich wird überall sein. Und die Sünde und der Hass, das wird abgeschafft sein, was für eine Welt. Auch wenn wir nicht so charismatisch sind, guter Punkt, Amen zu sagen. Und ein letzter Punkt. Jesus ist auferstanden, Barabbas noch nicht. Alle Jesus-Nachfolger werden auferstehen. Ja, wir werden sterben, aber das ist nicht das Ende unseres Lebens. Sondern so wie Jesus es getan hat, wie Jesus es uns vorgemacht hat, er ist uns vorausgegangen, jeder Mensch muss sterben. Jeder Mensch ist ein endliches Wesen in dieser gefallenen Schöpfung. Aber dabei bleibt es nicht. Die, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die verstanden haben, dass er für sie gestorben ist, sie werden auch auferstehen eines Tages und dieses Reich Gottes in Fülle sehen. Wir wissen, dass wir ihm auch darin folgen werden. Und deswegen, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden, aktualisiert, aber sowas von. Es gibt auch eine Ewigkeitsform, und damit möchte ich schließen, die würde ich euch noch gerne beibringen. Die werdet ihr, könnt ihr auch wieder vergessen, im Himmel lernen. Aber im Himmel werden wir natürlich Ostern feiern, oder? Ja, alles Schöne dieser Erde ist ja nur ein Vorgeschmack auf das Schöne des Himmels. Also im Himmel werden wir mit Sicherheit Ostern feiern. Ob die germanischen Bräuche dann noch so angesagt sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden Ostern feiern. Und der Petrus oder der David oder ich weiß nicht, wer es dann sein wird, vielleicht ich, wird dann sagen, der Herr ist auferstanden. Und Milliarden von Stimmen aus dem ganzen Reich Gottes werden sagen, danke gleichfalls. Versteht ihr? Weil wir sind ja dann alle auch auferstanden mit Jesus und leben mit ihm in seinem Reich. Wollen wir es einmal versuchen? Der Herr ist auferstanden.
Danke gleichfalls.
Genau. Ein Osterfest im Himmel. Was für eine wunderschöne Perspektive. Amen. Ja.